Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist der schlimmste Amoklauf an einer Schule in den USA seit fast einem Jahrzehnt. Gestern wurden mindestens 19 Kinder und 2 Lehrer an einer Grundschule in einer texanischen Kleinstadt getötet. Der 18-jährige mutmaßliche Täter wurde später von der Polizei erschossen. Präsident Joe Biden rief das Land auf, zusammenzustehen und sich gegen die Waffenlobby zu verbünden. Wir müssen handeln, erklärte der Demokrat, aber konkrete Maßnahmen, die nannte er nicht. Versuche, die Waffengesetze in den USA zu verschärfen, die scheitern regelmäßig seit Jahren. Zum einen an der mächtigen Waffenlobby und zum anderen an den Republikanern im Kongress, die auf die Verfassung verweisen. Völlig verständlich daher die Reaktion unter anderem von Steve Kerr, dem Trainer der US-Basketballmannschaft Golden State Warriors. Auf einer Pressekonferenz richtete er deutliche Worte an jene 50 Senatoren, die ein strengeres US-Waffengesetz verhindern.
You realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check. 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic.
Ja, also 90% der Amerikaner, egal welcher politischen Partei, sind für Hintergrundchecks vor dem Kauf von Waffen. 90%, die, so Kerr hier, die von 50 Senatoren als Geiseln gehalten werden, weil sie an ihrer Macht festhalten und also nicht abstimmen. Wie erbärmlich, so der sichtbar und hörbar erregte Steve Kerr. Die Tat gestern mit so vielen Toten, sie rührt das Land auf. Könnte dieser Amoklauf einer zu viel sein? Sich also doch endlich etwas ändern, das will ich jetzt von Heike Paul wissen. Sie ist Professorin für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Direktorin der Bayerischen Amerika-Akademie. Schönen guten Abend, Frau Paul.
Schönen guten Abend.
Ja, könnte dieser Amoklauf mit so vielen toten Kindern im Grundschulalter, könnte der eine Art Kipppunkt sein im US-Verhältnis zu Waffen?
Ich bin skeptisch, dass sich jetzt hier grundsätzlich etwas ändert. Zum einen, weil die beiden Lager in dieser Debatte schon sehr verfestigt sind. Und auch wenn es in der Vergangenheit so war, dass bei Vorfällen wie diesem, den wir jetzt hier in Texas erlebt haben, dass da Bewegung kommt in die Diskussion, diese Bewegung reicht nie aus, um langfristig wirklich ein Gesetz zu verabschieden, das strengere Waffenkontrollen beinhaltet.
Ja, ich habe mal nachgeschaut. Ich erinnerte mich an diesen Film Bowling for Columbine. Der ist vor 20 Jahren erschienen als Reaktion auf das Schulmassaker von Littleton im Jahr 1999. Damals starben 12 Schüler, ein Lehrer. Ich erinnere mich auch an eine Schlagzeile von einem, damals hieß es, das schlimmste Schulmassaker in den USA. Damals gab es einen 20-jährigen Amokschütze, der 20 Kinder und 6 Erwachsene in Connecticut tötete. Das war 2012. Und der damalige Präsident Obama erforderte politische Konsequenzen. Hat sich gar nichts getan in diesen vielen Jahren?
Nein, in der Hinsicht muss man sagen, dass die Opposition auf der einen Seite gegenüber schärferen Waffengesetzen und die Befürwortung auf der anderen Seite eigentlich wieder mal einfach nur auch die Polarisierung des Landes widerspiegelt.
Basketballcoach Steve Kerr hat sich explizit, wir haben es ja gerade gehört, an die republikanischen Senatoren gewandt, die schon länger eine Abstimmung über ein Gesetz blockieren, das vor Waffenkäufen eine Überprüfung der Käufer vorsieht. Wenn 90% der US-Bevölkerung eine solche Überprüfung befürworten, wie kann das denn funktionieren, dass die Republikaner über 2 Jahre dieses Gesetz blockieren?
Die Zahl, die Steve Kerr nennt, die halte ich jetzt nicht für so ganz belastbar. Ich bin mir nicht sicher, dass wirklich 90% der Amerikanerinnen und Amerikaner das so sehen. Im Moment scheint es eine Mehrheit für Waffengesetzgebung zu geben, aber die ist nicht wirklich so prononziert, wie er das da dargestellt hat. Insofern ist es auch klar, dass die Republikaner und nicht nur die, wir haben ja auch Demokraten im Senat, die konservativ einzuordnen sind, dass da diese Stimmen zusammenkommen, das ist jetzt einfach gar nicht weiter verwunderlich. Also Steve Kerr kennt vielleicht 90% in seinem Umfeld von Personen, die das so sehen, aber über die USA verteilt kann man das so, glaube ich, nicht behaupten.
Was ist denn die Motivation aus Ihrer Sicht hinter dieser Kultur der Selbstbewaffnung?
Zum Teil sind es schon tradierte kulturelle Muster. Also Gewalt war schon immer ein Teil der Selbstmythisierung. Amerikas. Denken wir an den Western. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Vorfall in Texas. Ne? Wofür steht Texas letztlich? Also es ist Teil des kulturellen Selbstverständnisses. Es ist Teil von Männlichkeitsfantasien, Männlichkeitskonstruktionen. Es ist auch eine Möglichkeit, eine Form von Macht und von Vermögen zu behaupten, vielleicht auch in einem Kontext, in dem man ansonsten sich sehr ohnmächtig fühlt, sozial und wirtschaftlich und politisch. Also insofern sind das schon auch teilweise kompensatorische Überlegungen, die dahinter stehen, aus meiner Sicht.
In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Stimmen, die Bluttaten wie die gestrige sogar als Argument für Waffen genommen haben, nämlich mit so einer Begründung wie, wenn die Lehrer bewaffnet gewesen wären, dann hätten sie den Amokläufer schneller zur Strecke bringen können. Aber gibt es keinerlei Umdenken?
Das sind halt die beiden Positionen, die sich gegenüberstehen. Auf der einen Seite, also eher die Republikaner, aber nicht nur die Republikaner, die immer auf so eine Einzeltäterlogik abzielen. Es war halt mal einer. Und sowas können wir verhindern, wenn wir Lehrer und Lehrerinnen bewaffnen, wenn wir mehr Sicherheitspersonal haben und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite argumentieren dann Menschen wie im Moment der Präsident, Steve Kerr und auch andere, dass es eben ein strukturelles Problem ist, ein systemisches Problem ist, das Amerika hat mit Waffen. Und diese beiden Positionen stehen sich doch sehr unversöhnlich gegenüber und führen immer wieder in dieselbe Pattsituation und auch dazu, dass eben dieses Gesetz, von dem wir schon gesprochen haben, mit Background-Check, das ist ja nicht wirklich ein Gesetz, das jetzt Waffenbesitz großartig einschränkt. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja wirklich nur ein Detail, um das es da geht, dass dieses Gesetz jetzt hängt sozusagen zwischen dem Haus, wo es schon verabschiedet wurde, und dem Senat, wo es im Moment anscheinend keine Aussicht auf Mehrheit hat.
Das Attentat von gestern könnte diesen Prozess auch nicht beschleunigen.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Abstimmung jetzt sehr, sehr schnell erfolgt, dass da dieses Momentum vielleicht noch eine kleine Auswirkung haben kann. Das ist ja auch die Dynamik von sentimentaler Affizierung, dass da letztlich eine sehr intensive Artikulation von Gefühlen stattfindet, die dann eben aber auch wieder verpufft. Insofern denke ich, ist Zeit ein wichtiges Argument. Jenseits dessen sehe ich, dass in ein paar Wochen, ein paar Monaten wird auch da letztlich wieder die übliche Frontstellung sein, ohne dass man womöglich zu einem Kompromiss gekommen ist.
Nicht sehr optimistisch, was Sie uns da ausmalen. Ich finde besonders erschütternd auch zu sehen, dass die Anleger offenbar auf einen Anstieg der Waffennachfrage spekulieren und die Aktien unter anderem vom Smith & Wesson oder von Sturm Ruger auf Kursgewinne von bis zu 10% gekommen sind. Also kein Ende in der Kultur des
Nein,
Waffentragens
nein.
ersichtlich.
Das ist eben sozusagen die Reaktion auf Waffengewalt, ist einfach noch mehr Waffen zu besitzen und sich damit in irgendeiner trügerischen Sicherheit zu wahren, dass man sich im Fall der Fälle selbst verteidigen könne.
Das sagt Heike Paul, Amerikanistik-Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.